Seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich möchte alle Mitglieder, Freunde und Besucher der Gemeinde herzlich begrüßen und freue mich, dass die Winterferien, die Weihnachtsferien offensichtlich zu Ende sind. Das lässt sich ja immer sehr gut ablesen am Besuch in der Gemeinde. Und freuen wir uns gemeinsam, dass es keine Winterferien gibt, dann bleibt es so wie jetzt, nämlich gut gefüllt. Und es wird sich auch noch weiterfüllen. Ich möchte diesen Gottesdienst mit einem Vers aus dem ersten Petrusbrief beginnen, der auch der Predigttext sein wird. Ein kurzer Vers, einer, der vielleicht auch von vielen schon gehört wurde, der lautet: Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ein Vers, der ohne den Zusammenhang, in dem er steht, vielleicht auch ganz deutlich missverstanden werden kann. Ich habe heute Morgen, wir bekommen Besuch, gerade am Eingang Schmutz an der Tür gesehen, habe den Teppich hochgehoben und habe schwupps, diesen Vers unter den Teppich gekehrt. Nicht? Das ist das, was ich so spontan bei diesem Vers gedacht habe. Tun wir es unter den Teppich. Ist das eine sinnvolle Übung? Nicht auf Dauer, das ist klar. Ist das aber kurzfristig wirksam? Ja, doch, klar, durchaus. Nicht immer gleich den Staubsauger rausholen oder die Schaufel. Das ist vielleicht einfach, die Zeit reicht nicht und manchmal lohnt sich das auch gar nicht so. Ist das so zu verstehen? Überhaupt die Wörter Liebe und die Wörter Sünde sind meiner Meinung nach ganz anders besetzt. So, das ist 1900 Jahre her, dass dieser Vers geschrieben ist, vielleicht sogar mehr. Und wenn man einfach so unter normalen Menschen von Liebe und Sünde spricht und das auch noch im Zusammenhang, dann kriegt man ganz andere Gedanken bei den Menschen zustande als das, worum es hier geht. Es geht um die Gemeinde, um unsere Gemeinde geht es. Und das schon fast 2000 Jahre lang. In dieser Gemeinschaft gibt es einen Zusammenhang zwischen den Sünden, zwischen dem, was man sich absichtlich und vielleicht unabsichtlich antut, und zwischen der Liebe, mit der das, was an Verletzungen entsteht, zugedeckt werden kann, sodass unser Leben vielleicht schöner ist als ohne Liebe. Und da gibt es aber sicherlich mehr Fragen als zunächst mal feste Meinungen, die zu diesem Thema bestehen. Ich glaube, dass wir eine engagierte Predigt zu diesem Thema hören. Volker Tepp hat nämlich gleich, als er diesen Vers als Vorschlag gehört hat, sich uneingeschränkt und hundertprozentig bereit erklärt, darüber zu predigen. Ich habe auch schon viele griechische Begriffe auf seinem Vortragsformular sehen und es wird aufklärerisch, da bin ich ganz sicher. Aber damit es nicht nur in den Kopf, sondern auch in unsere Herzen geht, möchte ich diesen Gottesdienst vorher gemeinsam mit euch im Gebet in die Hände Gottes legen. Wir danken dir für unser Zusammensein unter deinem Namen und machen uns bewusst, dass wir in deiner Gemeinde nie allein sind und auch nie auf die Gemeinschaft untereinander und voneinander abhängig sind, sondern dass wir uns hier abhängig machen können von dir, Gott, und von der Gemeinschaft, die du mit uns haben möchtest. Und die möchten wir heute erleben, durch die Predigt und durch die Lieder und durch jeden anderen Beitrag, aber natürlich auch, wenn wir miteinander sprechen und umgehen. Amen. Lasst uns als nächstes Lied einen vertonten Psalm singen. Beginnt der Teil für die Kinder und für die Erwachsenen geht es getrennt weiter. Die Kinder können zusammen mit Jutta in den Kindergottesdienst gehen.
Eine kleine Gruppe kommt mit mir mit, die Kindergarten- und Vorschulkinder. Und wir bekommen heute Besuch von einem Mädchen aus dem Alten Testament, das uns die Geschichte ihrer Familie erzählt.
Auf Wiedersehen, Kinder.
Ja, okay. So.
Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ein kurzer, knapper Vers, 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Ein Vers entstanden irgendwann vermutlich um Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Entstanden zu einer Zeit, in der Gemeinde in die zweite und dritte Generation geht. Entstanden in einer Zeit, in der die Mächtigen anfangen, diese christliche Gruppe zu verfolgen und mehr Christen in Kleinasien damit rechnen müssen, um ihres Glaubens willen getötet zu werden. Eine Entwicklung, die erst im 2. Jahrhundert nach Christus ihren Höhepunkt finden wird, aber die bereits deutlich angefangen hat. Der 1. Petrusbrief, geprägt von der Naherwartung, dass Jesus Christus wiederkommt, geprägt von der Frage, wie Gemeinde sich verhalten soll, in der zweiten und dritten Generation. Denn das direkte Hoffen auf die ganz schnelle Wiederkunft Jesus sich in dieser Art und Weise nicht ereignet hat. Und die Gefahr von außen immer größer wird. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, schreibt Petrus. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Beim nächsten Besuch bei Renzis werde ich sehr aufmerksam unter die Teppiche gucken. Unter die Teppiche. Und dann mal sehen, was ich entdecken werde. Vielleicht ist das der Grund, warum sie in den letzten Jahren immer alle 2 Jahre umgezogen sind. Ich werde es herauskriegen. Und dann werde ich einmal sehen, was passiert, wenn ich ihre Liebe hochdecke. Und wie viele Sünden von ihnen und anderen Menschen mir begegnen werden. Es ist ja ein schönes Bild, das Roland aufgenommen hat. Es ist ein Bild, das zu diesem Text auch dazugehört. Das etwas geschieht an Abdecken, Zudecken in Liebe. Und die Einladung auch von Petrus darin besteht, genau das zu tun. Übrigens, da steht nicht darin, die Sünden wegzumachen oder die Sünden auszutilgen und zu löschen, sondern es steht tatsächlich darin, dass die Sünden zugedeckt werden. Die werden kalypto. Das heißt, sie werden abgedeckt, etwas wird zugedeckt, etwas wird übermantelt und ist ein Begriff, der sich im Alten Testament oft findet, wo dann auch noch dann der Hinweis steht, dass das Heilige zum Beispiel abgedeckt sein muss und die
decke immer noch sei über der Vorlesung des Alten Testamentes. Das ist ein Vers aus dem Römerbrief, der immer für dann Vorlesungen für Alte Testamentsgeschichten an der Uni gerne benutzt wurde. Denn da steht immer noch drin, denn die Decke wurde immer noch nicht abgetan von der Vorlesung des Alten Testamentes. Etwas ist zugedeckt, unklar, nicht zu sehen. Und in diesem Falle ist es aber positiv gemeint, weil da ist etwas, das nicht gut ist, etwas, das schädlich ist, etwas, das mit Sünde und Schuld zu tun hat und der Hinweis darauf, dass das mit Liebe zugedeckt werden kann. Wobei der Vers noch anders anfängt, dann fangen wir auch ruhig vorne an. Propanton steht da im Griechischen. Vor allem. Man könnte auch sagen, weil das so schön betont ist, zuallererst. Dass das am allerwichtigsten ist. Panton ist ein Begriff, der meint was ganz Großes, was Wichtiges, Bedeutsames. Pan, das meint wirklich alles. Und wenn da steht propanton, heißt das wirklich vor allen anderen Dingen, vor allem, was vielleicht noch wichtig kommt, an ganz, ganz, ganz vielen Dingen. Aber vor all diesen Dingen haltet fest, an der Liebe zueinander. Und wir wissen, es gibt da drei Formen von Liebe, die im Neuen Testament auftauchen. Da ist der Eros, die leidenschaftliche Liebe zwischen Männern und Frauen und Liebenden. Da gibt es die Philadelphia, das ist die freundschaftliche Verbundenheit, das liebevolle sich mögen und aufeinander achten von Freunden. Und da gibt es die Agape. Und die Agape ist die höchste und reinste Form der Liebe, die sich darin auch auszeichnet, dass mit Agape-Liebe auch deutlich wird, ein Mensch ist bereit, sich für den anderen hinzugeben, bis in den Tod. Das letztlich macht die Agape-Liebe aus. Sie erwartet nichts, sie gibt sich ganz dem anderen hin und es ist egal, ob etwas zurückkommt oder nicht. Die Agape verschenkt sich. Vor allem, sagt Petrus, schenkt euch diese Agape-Liebe. Haltet fest an dieser Form von Liebe. Und dann ist noch die spannende Frage, wenn wir das kleine Wort Ekthene angucken, was da steht. Nämlich die Frage, welcher Art soll denn diese Liebe sein, wenn sie entsteht? Und wenn wir die Bibelübersetzung angucken, finden wir auch sehr viel unterschiedliche Übersetzung. Von inbrünstiger Liebe, anhaltender Liebe, nachhaltiger Liebe, dauerhafter Liebe finden wir alles. Ekthenes. Ein Wort, das sonst im Griechischen gar nicht so häufig auftaucht, im Neuen Testament insgesamt zweimal, aber das hier bedeutsam ist. Denn diese Liebe ist tatsächlich nicht so ein Einmalgeschenk, nicht etwas, was von dem Petrus sagt, also einmal geschehen ist das ausreichend, sondern es soll eine Liebe sein, die eine Art von Dauerhaftigkeit, von Nachhaltigkeit haben soll, was ihr zutiefst eigen sein soll. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den lernen wir ja in diesen Jahren und Jahrzehnten neu. Wird ja überall von Nachhaltigkeit geredet. Dass wenn Veränderungsprozesse greifen, sie nachhaltig sein sollen. Also nicht einfach nur ein kleines Strohfeuer, Fump, sieht gut aus, ist schön hell und dann ist weg. Sondern, dass die Prozesse, wenn sie denn geschehen und wenn Veränderungsprozesse greifen sollen, für andauernde, nachhaltige, kontinuierliche Veränderungen sorgen. Das ist also keine Erfindung der Neuzeit, irgendeiner Managementberatung, sondern diese Erfindung ist mindestens 1900 Jahre alt. Denn die Liebe, die Menschen in der Gemeinde untereinander erleben sollen, die soll bereits genau diese Form der Nachhaltigkeit haben. Dauerhaft. Oder anders ausgedrückt, Nachhaltigkeit lebt davon, dass ich nicht mal liebe und mal nicht liebe. Dass ich nicht sage, also heute habe ich viel Liebe, ich schenke sie zwei Leuten und decke damit ihre Sünden zu und morgen muss ich mal gucken, wie viel ich im Angebot habe. Sondern diese Art von Liebe zeichnet sich aus durch Verlässlichkeit. Verbindlichkeit. Und vielleicht kennt ihr Menschen in eurem Lebensumfeld, bei denen ihr manchmal, wenn ihr ihnen begegnet, nicht wisst, na, wie sind sie heute drauf? Wird es heute nett? Bin ich im Blick? Wird es ein liebevolles Gespräch? Oder ist heute so eher so einer der Tage, wo ich merke, so, ups, diese Person ist leider gar nicht auf Empfang und ich bin auch heute überhaupt nicht im Blick, ich bin auch überhaupt nicht interessant. Ich bin einfach irgendwie neben der Spur für diese Person. Wir kennen jeder für sich solche Menschen, die eben nicht beständig sind, die nicht nachhaltig sind, sondern wo ich immer wieder neu gucken muss, geht's heute oder geht's heute nicht? Kann ich heute in Kontakt kommen oder kann ich es nicht? Und wir dann vielleicht auch grübeln, liegt es an uns, liegt es an den anderen. Aber wir sind als Menschen nicht automatisch dazu geboren, Nachhaltigkeit zu haben, Beständigkeit zu haben. Und viele Charaktere, die auch unter uns leben, zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie in ihrer Fähigkeit in Kontakt zu treten, nicht kontinuierlich sind, nicht nachhaltig sind. Sie können es nicht. Manche wollen es vielleicht auch nicht. Viele können es aber auch nicht. Und vielleicht merken wir alleine bei so einem Bild, wenn wir auf jemanden zugehen und unsicher sind, wie begegnet er uns heute? Wie wird das werden? Auch wie doof das ist. Dass das nicht schön ist, dass das keinen Spaß macht. Sondern gerade, wenn wir Menschen begegnen, wir uns auch freuen, wenn wir wissen, da ist was Verlässliches. Ich kann mich darauf verlassen. Oder auch in einer Paarbeziehung. Wie soll eine Paarbeziehung wachsen können und reifen können, wenn ich mir der Liebe meines Partners nicht sicher sein kann? Wenn ich irgendwie gucken muss, na, wie sieht's heute aus? Ist heute die Stimmung gut? Wird das heute nett mit uns? Und geht das tief? Oder ist da heute irgendwie der Ofen aus und da passiert gar nichts? Eine tiefe Liebesbeziehung lebt von einer Verlässlichkeit, die ein Paar miteinander gestaltet. Dass mein Ja zu dir nicht morgen vielleicht doch ein Jein ist oder auch nicht von deinen Launen und meinen Launen abhängig ist. Davon lebt eine Paarbeziehung. Davon, dass ich mich darauf verlassen kann, dieses Ja ist ein dauerhaftes, ein nachhaltiges Ja, egal was passiert. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn selbst wenn wir das hier in diesem Text so ausdrücklich haben, ist es einfach so, dass es sehr wenig Plätze in dieser Welt gibt, wo wir nachhaltige, vorbehaltlose Liebe entdecken werden. Sehr, sehr wenige Plätze. Und fragt doch einfach mal Menschen in eurem Freundeskreis, ganz einfach mal so in einem tiefen persönlichen Gespräch, sag mal, wie viele Menschen, wie viele Orte könntest du benennen, an denen du eine kontinuierliche, nachhaltige, uneingeschränkte Liebe erleben kannst. Wie viele Plätze fallen dir ein? Und wenn ihr dann jemanden trefft, der mehr als drei hat, drei Personen oder drei Orte nennen kann, an denen ihm das widerfährt, so zieht, wenn ihr habt, den Hut vor dieser Person. Die meisten kommen statistisch gesehen auf 1, so eine Studie zu diesem Thema aus den USA aus den 90er Jahren. Und bei 1, gibt es dann doch auch gesunde, stabile Paarbeziehungen und Familien, in denen Menschen drei oder vier Nennungen tatsächlich hatten. Und andere einfach sagten, diese Erfahrung kenne ich nicht. Dass mich ein unbedingtes, also ohne jede Bedingung an mein Leben und an mein Verhalten geknüpftes Ja zu mir erfahre, das von Liebe geprägt ist, die wirklich bereit ist, sich für mich zu verströmen, ist für viele Menschen ein Geheimnis. Etwas, an das sie gar nicht glauben können oder wollen. Oder sogar etwas Bedrohliches. Es gibt Menschen, die davor richtig sich erschrecken, weil sie nicht wüssten, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie das tatsächlich erleben. Aber von nichts anderem redet dieser Text in diesem Petrusbrief. Vor allem, vor allen anderen wichtigen Dingen, die es in der Gemeinde gibt. Wenn ihr zusammen seid, bleibt in einer Liebe, die von Agape geprägt ist und die nachhaltig ist, die kontinuierlich ist, die nicht stimmungsabhängig ist, die nicht ressourcenabhängig ist, wie es gerade geht oder nicht geht, die nicht projektorientiert ist, dieses Quartal machen wir mal ein auf Liebe, nächstes Quartal ein auf Hoffnung, sondern wo klar ist, das ist verlässlich. Gerade in einer Situation, in der die Gemeinde damit leben muss, dass ihre Naherwartung sich nicht ereignet. Jesus ist nicht wiedergekommen. In einer Situation, in der die Gemeinde erlebt, dass Menschen getötet werden, weil sie sich als Christen bekennen. In einer solchen Situation macht Petrus deutlich, was wirklich wichtig ist. Was bedeutsam ist, wo die Mitte ist und wo der Rand ist. Und da gibt es immer viel zu tun. Viele mögliche Themen, viele mögliche Sachen, die unsere Kraft, unsere Ressourcen fressen. Und deswegen dieser Begriff Panton. Vor allen diesen Dingen gibt es eine einzige Sache, die ihr im Blick haben müsst. Beständige Liebe. Und dann ja die Frage, warum? Auch übrigens das schöne Wort eis eautous, das ist auch ein hübscher Begriff, den man lange im Griechischen versuchen kann zu übersetzen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber das meint so etwas tatsächlich von einem Netzwerk. Man könnte dieses wirklich Wort, diese Art, diese beiden griechischen Wörter zu verknüpfen, als eine der ersten Formen der Netzwerkbeschreibung nennen. Denn Petrus macht deutlich, dass es nicht eine Hierarchie ist, so von oben wird nach unten geliebt oder von unten wird nach oben geliebt, sondern dass klar ist, dieses eis eautous meint, alle sind miteinander in Kontakt. Alle sind miteinander verwoben. Alle haben eine Beziehung zueinander. So praktisch genau nicht, wie wir es hier heute haben. Heute ist die Blickrichtung, wie wir es klassisch kennen in einer Gemeinde, auf diesen Bereich hier mit der Kanzel. Und das, was Petrus anspricht, meint tatsächlich eine Beziehungsart, wo wir in einem Kreis alle miteinander in Kontakt sind und sich sehen. So versteht Petrus diese Liebe, diese Agape-Liebe, von der er redet, an der wir festhalten sollen und die nachhaltig sein soll. Und dann war dieser zweite Textteil, dieser zweite Teil des Verses 8, den fand ich ganz spannend. Weil selbst wenn man Bibeltexte viele Male gelesen hat und auch darüber nachgedacht hat, gibt es ja immer wieder diese Aha-Erlebnisse. Und das fand ich ganz spannend, weil das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Diese Liebe, sagt Petrus, sollen wir haben, beständig, zuverlässig, kontinuierlich, untereinander, mit dem Blick eines Netzwerkes aufeinander, damit diese Liebe, diese Agape, etwas zudeckt. Und zwar richtig, dauerhaft zudeckt. Nämlich Armation. Und da dachte ich mir, als ich dann das nochmal so im Deutschen gelesen hatte und dann auch in der Vorbereitung war, dass das vermutlich jetzt eine Entsprechung ist, die ich von Paulus gut kenne, dass Paulus nämlich deutlich macht, es gibt eine Sünde, die ist übermächtig. Das ist die Amartia. Und es gibt Übertretungen, das sind die kleinen Sünden, die täglichen Sünden im Alltag. Und bei Paulus gibt es relativ klar die Entsprechung, so wie einer die Hamartia, diese große, unüberwindliche Sünde, ein für alle Mal aus der Welt geschafft hat, durch sein Opfertod. So sollen wir untereinander mit unseren Pareptoma, unseren kleinen Übertretungen, auch miteinander barmherzig sein. Das heißt, die große Entsprechung und die kleine Entsprechung ist etwas, was bei Paulus ein typisches Thema ist. Bei Petrus hier nicht. Ich hatte diesen Begriff Pareptoma erwartet. Das lag geradezu nahe, so nach dem Motto, und gebt diese Liebe, damit die kleinen täglichen Übertretungen einfach zugedeckt werden. Das wäre ja auch sinnvoll, das wäre ein nachvollziehbarer Gedanke. Mensch, wenn ihr selber vor Gott erlebt habt, dass eure Gesamtschuld eures Lebens getilgt ist, dann werdet ihr doch wohl die kleinen Übertretungen, die ihr täglich miteinander erlebt, einfach mit der Decke der Liebe zudecken können, oder? So könnte man es erwarten, so würde ich es erwarten. Aber der Begriff, der hier steht, ist nicht Pareptoma. Es ist der Begriff Amartia. Es ist die große Sünde. Das ist der Megabegriff für Schuld und Schuldigwerden im Neuen Testament und in der griechischen Sprache. Das ist eine Schuld, die ist kräftig, die ist gewaltig. Da geht es nicht um Kleinigkeiten. Das heißt, was Petrus macht, ist auch etwas, was er vielleicht erst in der dritten Generation Gemeinde auch so sagen konnte. Nach dem Motto, Leute, und wenn wir 100-mal Vergebung bei Gott erlebt haben, diese Art von wirklich großer Schuld und schuldig werden, gehört leider noch zu unserem Leben dazu. Und wir erleben sie. Wir erleben sie in der Gemeinde. Das ist die Grunderfahrung, die deutlich bei Petrus hier im Hintergrund steht. Und gerade weil das so ist, gerade weil er anders als Paulus sagen kann, der als Theologe der ersten Stunde viele Bilder hatte, die noch nicht von Erfahrung gedeckt waren. Aber gerade weil das bei Petrus so ist, dass die Erfahrung hinzugekommen ist, weiß er umso mehr, wie wichtig das ist, dass wir barmherzig, liebend miteinander umgehen sollen. Spannend finde ich ja auch, dass Petrus klar auch zum Ausdruck bringt, wir werden die Schuld, diese Sünde, wir werden sie nicht ungeschehen machen können. Wir können sie unter den Teppich kehren. Bis der Teppich beult und beult. Wie soll man das verstehen? Oder wie kann man das verstehen, dass man etwas abdeckt, zudeckt? Ich glaube, ein guter Gedanke, ein guter Weg ist zu verstehen, ist daran zu denken, dass wir selber als Menschen in Beziehungen und auch in Partnerschaften immer wieder selbst die Entscheidung treffen, wie wir einen Menschen sehen. Und wenn wir feststellen, dass an dem Menschen, mit dem wir da gerade zu tun haben, viele Dinge nicht in Ordnung sind, dann können wir die benennen. Wir können die feststellen, wir können die benennen und wir können dann auch in Partnerschaften es bis zum Ende unserer Tage pflegen, uns gegenseitig vorzuhalten, wo wir überall unfähig sind. Wo mein Partner nicht in der Lage ist, richtig zu lieben, wo mein Partner nicht in der Lage ist, Dinge richtig zu würdigen, wo mein Partner dies nicht kann, aber dafür das macht, was er nicht hätte tun sollen. Ich kann das bis zum Ende meiner Tage pflegen. Ich kann das auch in Freundschaften pflegen. Ich kann mitmachen bei dem Spiel, das Menschen am Ende immer in eine tiefe Einsamkeit bringt. Nämlich, dass ich ganz klar die Fehler benenne, die dieser Mensch begangen hat in der Beziehung, im Kontakt zu mir. Und dass es aufgrund dieser wiederholt nachhaltig vorgekommenen Fehler auch sinnvoll ist, den Kontakt abzubrechen. Passiert jeden Tag überall in dieser Stadt. Wo Menschen anderen Menschen erzählen, dass jetzt Schluss ist, dass das so nicht mehr geht, dass das ein Ende haben muss und dass deswegen diese Art von Kontakt nicht mehr fortbestehen wird. Jeden Tag, ich schätze, Zehntausende von Malen. Und diese Menschen werden auch immer andere Menschen finden, die dem nickend zustimmen und sagen, ja, wenn du das so erzählst, das geht ja auch wirklich nicht. Das ist menschlich. Und ich sage es nochmal, am Ende bleibt Einsamkeit. Denn am Ende werde ich damit leben müssen, dass Menschen auch genau das mit mir machen. Und den Fehler, den Finger in die Wunden meiner Fehler, meiner Zukurzkommnisse, meiner kleinen und großen Dinge, die ich nicht gut gemacht habe, legen werden und zu Recht sagen werden, dass es dann auch sinnvoll und nachvollziehbar ist, den Kontakt zu diesen Menschen abzubrechen. Und wer bleibt am Ende? Mama? Der letzte Hort, die letzte Bastion von ungeteilter Liebe in dieser Welt, wenn überhaupt, oder gar niemand mehr. Das Entscheidende bei diesem Vers im ersten Petrusbrief ist, dass Petrus sehr deutlich diesen Akzent mitschwingen lässt, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, wie sie sich anderen gegenüber verhalten. Und dass es ein fataler Fehler wäre, wenn andere sich unsere Zuneigung und Liebe verdienen müssten. Wenn es so wäre, dass andere unsere Zuwendung, unseren Kontakt bekommen, weil sie sich wohl verhalten. Aber genau so läuft es meistens. Genau das ist die Art, wie wir Beziehungen in der Regel erleben und gestalten. Und wenn das Wohlverhalten sich nicht einstellt, ist die Beziehung in Frage gestellt oder beendet. Und da macht Petrus deutlich, auch mit der Erfahrung der Gemeinde der zweiten und dritten Generation, dass Gemeinde Jesu Christi anders tickt. Und dass wir in der Partnerschaft es hoffentlich irgendwann gelernt haben, dass wir diejenigen sind, die unsere Partner groß und stark machen, indem wir sie lieben. Indem wir ihnen ungefragt, na hoffentlich, aber nicht ohne sich einmal diese Frage mit einer Antwort geholt zu haben, also spätestens bei der Eheschließung, also in der Gemeinde, sollte man davon ausgehen, dass dieses Fragestellen ein Ende gefunden hat und man danach wirklich weiterhin ungefragt jemanden zulieben darf. Und zwar von ganzem Herzen. Aber es ist so beeindruckend, was aus Partnerschaften wird, in denen Paare sich in Reife entscheiden, zu sagen, ich werde meinen Partner lieben. Und zwar ohne Ende, und zwar ob er sie es will oder nicht, es ist völlig egal. Ich werde sie wirklich zulieben. Von vorne bis hinten. Das macht Partnerschaften stark. Es sei denn, dass jemand so wirklich also eine rosa Brille auf dem Kopf hat, dass er vielleicht vergessen hat, dass es hier um die Agape-Liebe geht. Das heißt, die Liebe, die sagt, ich achte dich, ich würdige dich, ich wertschätze dich und ich sage ein ungeteiltes Ja zu dir, das niemand mehr nehmen kann, außer du selber willst es nicht haben. Das ist die Art, wie Paare groß werden. Und die Art, wie Paare klein werden, die kennen wir auch. Fehler kommt an Fehler, Unregelmäßigkeit an Unregelmäßigkeit, es wird immer wieder thematisiert, es wird immer wieder kritisiert, es wird immer wieder auf den Tisch gebracht, es wird immer wieder gesagt, das geht so nicht, das kann so nicht weitergehen, du musst dich ändern, das geht hier überhaupt nicht. Und es wird einer Person immer wieder deutlich gemacht, erst wenn du dich wohl verhältst, kriegst du meine Liebe. Und da du dich nicht so verhältst, wie ich es sehe, kriegst du meine Liebe nicht. So gehen Paare kaputt, so verhungern Paare. Und wenn wir uns selber angucken würden in einer ehrlichen Stunde, dann würden wir wissen, dass auch wir nur geliebt werden können, wenn diese Liebe unbedingt ist, ohne Vorbedingungen. Wir können nicht wachsen, wir können nicht reifen, wenn wir erst uns wohlverhalten müssen, auf dass wir dann Liebe geschenkt bekommen. Und das ist eine der Grunderkenntnisse der christlichen Gemeinde, wo die christliche Gemeinde seit Gründung durch einen Menschen, der sich übrigens außerordentlich wenig wohlverhalten hat, man nennt ihn Petrus, ein Mensch mit absolut vielen Fehlern und Schwächen, der nicht durch Zufall als Fels der Gemeinde, als Grundfels von Jesus auserwählt wurde, sondern damit auch etwas von Anfang an zum Ausdruck brachte. Aber von Anfang an ist damit deutlich, christliche Gemeinde tickt anders. Und unsere Aufgabe und Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist eine andere. Nämlich die Einladung, dass wir uns sehen, so wie wir sind, mit all den Schwächen und Fehlern. Und dass wir sehr wohl auch wissen, was Ärger darüber bedeuten kann. Aber dass wir dann verstanden haben, völlig egal. Denn so wie wir grundlos geliebt worden sind, ohne Vorbedingungen, haben wir etwas verstanden von Aufforderung, auch andere so unbedingt zu lieben, die zu uns gehören. Man könnte es übrigens auch noch sehr viel schroffer formulieren. Man gehe doch einfach einmal in den ersten Johannesbrief und dort ins Kapitel 3 und lese die Verse 13 bis 18. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob wir Totschläger werden. Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob wir für andere zum Totschläger werden. Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob Leute aufstehen und sagen, die sind anders. Die ticken anders. Und wo Leute neugierig werden, weil sie vielleicht herausfinden wollen, wie machen die das? Warum machen die das? Warum gehen die in dieser Gemeinde so miteinander um? Das ist doch nicht normal! Und das wäre die schönste Rückmeldung, über die ich mich freuen würde, wenn viele Menschen wirklich sagen, die sind echt total verrückt in Bethania. Weil das genau das ist, was Jesus Christus von uns möchte. Dass wir in seinem Sinne zu Verrückten werden, zu Menschen, deren Maßstäbe verrückt sind, von dem weg, was normal ist, hin zu dem, was Leben trägt und Leben stark macht. Hinweg vom Gesetz des Dschungels zu der Liebe, die so bedingungslos ist, dass sie für viele Menschen unheimlich scheint und beängstigend. Und doch ein so kostbares Geschenk, wenn wir sie annehmen können. Und wenn wir einfach tief darin aufgehen können, in einer Erfahrung, die uns vielleicht selbst als Kinder nicht zuteil geworden ist, dass über unserem Leben ein absolut bedingungsloses Ja Gottes steht. Ohne jegliche Vorbemerkung, ohne jegliche Rücksichtnahme auf das, was an Schwächen, Fehlern, bösen Gedanken, bösen Ideen und Taten, die nicht gerade ans Licht kommen sollten, in unserem Leben steckt. Einer ein ganzes Ja sagt, gerade weil er weiß, wie wir ticken, weil er weiß, wie wir sind. Und das kann ich als Pastor mit 17 Jahren einfach, glaube ich, ganz ernst bestätigen, dass es sehr beeindruckend ist, was alles in einer christlichen Gemeinde lebt. An Dingen, die wirklich nicht ans Licht gehören, sondern in einen geschützten Raum, wo man in der Seelsorge Themen anspricht, die für Menschen sehr peinlich, sehr unangenehm sind, sehr verletzend und die nicht breitgetreten werden sollen. Wo in der Seelsorge Dinge angesprochen werden, wo es darum geht, jemanden nicht zu verurteilen, sondern das, was an Schuld im eigenen Leben deutlich geworden ist, tatsächlich auch benannt wird, vor Gott gebracht wird und dann mit Liebe zugedeckt wird. Es kann in der Gemeinde nicht darum gehen, dass das, was an Schuld zu unserem Leben gehört, das, was an Verletzung, was an Sünde, was an was auch immer, an Dingen, die nicht gut sind zu unserem Leben gehört, breitgetrampelt wird. Oder dass der Fokus darauf gesetzt wird. Überhaupt nicht, weil das niemandem etwas nützt. Weder uns noch den anderen. Wenn es einmal im geschützten Raum der Seelsorge unter vier Augen angesprochen und ausgesprochen ist, dann bleiben wir unter vier Augen, weil Gott zwei Augen zudrückt. Und dann ist die Frage, ob wir es auch vermögen, zu sagen, auch wir drücken zwei Augen zu. Und dann kommt der Mantel der Liebe. Ich musste bei der Vorbereitung noch daran denken, an einen kleinen Film, den ich gesehen hatte, zum Thema Erkältungsviren, die im Dezember, Januar, Februar ja Hochkonjunktur haben. Und man sah dann in Zeitlupe, in Zeitraffer, so richtig schön, wie die Fressviren, also wie die Fresszellen des Körpers kommen. Man sah dann also schön eingefärbt dann die bösen Viren. Und dann kamen die wunderschönen Fresszellen, rank, 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 rank. Und plopp, 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 waren die bösen Viren tot. Das ist die vollendete Form, oder? Aber wehe, unser Körper hat nicht genügend, ich glaube T-Zellen heißen die, also auf jeden Fall Fresszellen, wehe, unser Körper hat nicht genug davon. Weil wenn wir nicht genug davon haben, wenn unsere Abwehrkräfte nicht stark genug sind, dann sagen die bösen Viren, etche, wetche, wir sind stärker, wir sind schneller und pop, 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 vermehren sie sich und wir werden richtig krank. In der Gemeinde würde ich in der Übertragung dieses Bildes daran denken, eine Gemeinde wird krank, wenn es nicht genug Menschen gibt, die etwas von nachhaltiger Agape verstanden haben unter uns. Wenn es nicht genug Menschen gibt, die bereit sind, mit großen Decken, gestrickt aus Liebe, miteinander umzugehen und aufeinander zuzugehen, dann werden wir krank. Und dann ist diese Gemeinde nicht lebensfähig. Aber wenn wir in diesem guten Sinne tatsächlich nicht zu Fresszellen werden, sondern zu Liebeszellen werden, das heißt zu Menschen, die sagen, ich habe verstanden, was Agape bedeutet, und deswegen, mein guter Freund, kommst du nicht an ihr vorbei, weil ich werde dich damit überdecken und zudecken, weil wenn du freiwillig bereit bist, in dieser Gemeinde zu sein, dann musst du damit rechnen, dass auch du zugeliebt wirst, ob du willst oder nicht. Das ist gut für uns, weil es gut für dich ist. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne habe ich alles gesagt, was ich sagen muss. Vieles nicht gesagt, was mir noch an Gedanken und Ideen im Kopf war. Aber angesichts der Zeit beschränke ich mich auf den Erfinder dieser Idee und zitiere zwei Verse aus dem Neuen Testament, die Jesus gesprochen hat. Liebe Gott, mit ganzem Herzen und mit deiner Seele und mit all deiner Stärke. Dies ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm gleich. Liebe deine Nächsten wie auch dich selbst. Es gibt keine Gebote, die größer sind als diese. Amen. Ich lade uns ein zu einer Zeit der Stille. Wenn jemand dann laut beten möchte, einmal kurz den Teppich heben möchte oder was auch immer, dann tut es. Wenn nicht, werde ich diese Zeit der Stille beenden mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wenn wir dicht bei dir sind, dann erleben wir viel von dieser Liebe, die mit diesem Begriff Agape umschrieben wird. Und erleben, dass du tatsächlich ein Ja zu uns sagst, das uns manchmal ins Taumeln bringt, weil wir es kaum glauben können. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns so stark machen willst, so klar machen willst. Und dass bei dem Licht, das wir dann erleben, auch der Schatten bleibt und wir auch um Schuld und schuldig werden wissen und um Dinge, von denen wir uns freuen, wenn sie nicht ins Licht kommen. Und dennoch stehst du zu uns und sagst ein Ja. Für manche unglaublich und vielleicht auch nicht nachvollziehbar. Aber doch so wichtig, Herr, dass es stimmt und dass es funktioniert. So fordere du uns heraus an den Stellen, wo wir hier wachsen können, wo wir eingeladen sind, von dir neu zu staunen und wo wir eingeladen sind, das, was wir verstanden haben, weiterzugeben und umzusetzen bei Menschen, die deine Liebe brauchen. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Nachrichten der Gemeinde beginnen mit dem Geburtstag von Jan-Michael Daub in der kommenden Woche und am gleichen Tag auch Barbara Bodum, die viele wahrscheinlich nicht mehr kennen. Eine gute Gelegenheit möglicherweise, wer Kontakt hat, dazu gratulieren. Von Montag bis Freitag, 9 bis 9.15 Uhr, wird es das Gebet, das jede Woche zu dieser Zeit stattfindet, geben im Gottesdienstraum, also hier vorne. Montag um 15 Uhr ist auch die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft in diesen Räumen. Und Montagabend, also morgen Abend um 19.30 Uhr, für alle, die gerne mal wieder Taizé-Lieder singen möchten. Alle die sind herzlich eingeladen zu diesem Taizé-Abend und anschließend wird auch bei Brot und Käse und Wein noch einen Ausgang gefeiert. Am nächsten Sonntag wieder um 11 Uhr der Gottesdienst mit Volker Tepp und ein weiterer Ausblick am Montag, den 21. der Frauenabend mit unter dem Begriff Frauensache. Die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr, jetzt machen wir einen großen Sprung, beinhalten auch so etwas wie eine sehr intensive Zeit in Assisi, die Volker kommentieren möchte für 12 Personen.
Ja, also das ist sehr spannend, vom 19.05. bis 18.05. Also ihr seht, in Bethania ist nichts unmöglich. Wir kriegen Dinge hin, wo man eigentlich sagt, das geht doch gar nicht. Aber für die, die das dann vielleicht nochmal auch anders wahrnehmen wollen, sagen wir vielleicht eher 9. bis 17. Das heißt, das ist über Pfingsten und auch über die Pfingstferien. Wer richtig schön, also freikirchlich sozialisiert ist, wird sich vielleicht nochmal erinnern können, was waren eigentlich so die Highlights in den letzten 20 Jahren. Und viele werden für sich feststellen, die Highlights waren eigentlich die Jugendreisen. Wenn man mit so einer Jugendtruppe aus der Gemeinde eine Woche oder zwei Wochen irgendwo unterwegs war im Ausland, stundenlang bis zur Besinnungslosigkeit Lieder gesungen hat und einfach viel, viel Gemeinschaft erlebt hat, auf eine Art und Weise, wie man das vielleicht als Erwachsener gar nicht mehr so gut meint zu können. Man kann es noch als Erwachsener. Und wenn man das Ganze auch an schönen Orten macht, die spirituell durch und durch gefärbt sind, wird das eine Chance sein, viel zu erleben, was man wieder mit hineinnimmt in die Gemeinde. Es wird die erste Reise sein, vermutlich von einer Reihe von mehreren in den nächsten Jahren, an Orte, die uns die Möglichkeit geben zu verstehen, warum bestimmte Art geistliches Denken dort möglich gewesen ist. Assisi ist ein ganz besonderer Ort in Umbrien, wo der heilige Franz von Assisi gewirkt hat, vor fast 800 Jahren. Und wir werden uns eine Woche auf seine Spuren begeben. Das ist nicht sein Wohnhaus, nicht, dass ihr das falsch versteht, sondern das ist die armselige Hütte, in der wir übernachten werden. Dezenterweise ist der große Swimmingpool vom anderen Bild nicht dabei. Das heißt, wir haben ein wirklich wunderschönes Ferienhaus in einer der schönsten Landschaften der Welt, in einem der schönsten Monate, um dorthin zu fahren, mit der Chance, eine der schönsten Erfahrungen zu machen, nämlich zu sehen, was franziskanische Spiritualität mit unserem Leben zu tun hat. Maximal 11 Reisende können sich mit auf den Weg machen, wobei ich im Augenblick total scharf darauf bin, 2 Autofahrer kennenzulernen, die sagen, ich habe ein Auto und ich bin dabei. Weil wenn wir bis nächste Woche nämlich nicht den Autoreisezug gebucht haben, dann werden wir nur noch ein ganz normales Schlafwagenabteil bekommen. Denn die Autokennzeichen und Fahrer müssen vorher festgelegt werden, sonst kriegt man kein Ticket. Wenn das nämlich nicht so wäre, müssten wir dann in Bozen aussteigen und auf Alfa Romeos umsteigen. Jeder 10. kommt durch. Wäre auch ein bisschen teurer und ein bisschen weniger spannend. Also von daher würde ich euch sehr ermutigen, hakt nach, fragt nach, es wird eine schöne Reise. Ich bin selber mehrere Male auch in diesem Autoreisezug unterwegs gewesen auf Motorradfreizeiten. Es lässt sich tatsächlich sogar richtig gut schlafen in diesen Autoreisezügen. Man kommt relativ erfrischt morgens aus der Koje. Und wer dort einfach eine Woche mal ganz anders erleben möchte, mit der Chance auch, dass etwas wieder zurückwirkt in die Gemeinde hinein, der möge sich bitte bei mir melden. Es gibt in diesem Sinne keine Altersbegrenzung nach oben, aber man sollte an der Stelle zumindest es schaffen, gegebenenfalls sich in eine Koje zu schwingen in einem Autoreisezug und etwas belastbarer zu sein, was die Ruhezeiten angeht. Aber ich würde mich freuen, wenn einfach da Leute sind, die sagen, ich nehme diese Chance, ich mache ganz bewusst meinen Urlaub hier, in dieser Art, mit diesen Leuten und bin gespannt, was denn zum Buchungsstand in 2-3 Wochen zu sagen ist. Ja, soweit. Fragen, wie gesagt, gerne an mich.
Die Musik in diesem Gottesdienst, die Begleitung und das Präludium hat Carsten Henkel gespielt, Volker Tepp hat gepredigt und mein Name ist Roland Renz. Nach dem Gottesdienst, der noch nicht ganz zu Ende ist, gibt es Tee und Kaffee bei Gesprächen hier drin oder vielleicht auch im Sonnenschein draußen. Zum Segen möchte ich euch bitten, aufzustehen. Wir singen erst das Lied und hören dann den Segen. Bitte, erhebt euch.
Gott, unser Vater, die Werbung geht weiter, weil du um uns wirbst. Du darum wirbst, dass wir deine Gegenwart wahrnehmen, dass wir deine Liebe wahrnehmen, dass wir wahrnehmen, du wirbst um den Kontakt zu uns und die Erfahrung, dass deine Liebe zählt und trägt. Gott, unser Vater, so bitten wir für die kommende Woche, dass wir offen sind für dein Werben, offen sind für dein Wirken, dass wir ihm glauben und vertrauen können und uns dem einfach öffnen und es zulassen, was dann geschieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Einige Minuten werden wir noch Musik hören. Ihr habt die Möglichkeit, den Ideen und Gedanken des Gottesdienstes nochmal nachzudenken und zu spüren. Und danach die Einladung zu Tee, Kaffee und Suppe.